Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, in eurer Mitte sein zu können. Die Kinder dürfen rausgehen. Ich sehe sie schon laufen fröhlich. Zur selben Zeit, also um 10:30 beginnt in meiner Gemeinde der Gottesdienst. Da haben wir es auch so, nach der Einleitung gehen die Kinder zur Kinderstunde. Bei uns ist die Einleitung relativ lang. Manche benutzen es als eine Zweitpredigt oder Vorpredigt. Dann sind einige immer empört, wieso nimmt der so viel Zeit weg? Ich lasse mir keine Zeit wegnehmen, es dauert dann eben länger. Und dann jammern die anderen, ach, man kommt zu spät zum Essen. Und das sind so Dinge, die habe ich in ganz Deutschland schon erlebt. Gut. Ich habe verschiedenste Themen vorgeschlagen gehabt, unter anderem dieses Thema. Über manches habe ich auch in meiner eigenen Gemeinde gesprochen, und das klingt ja nun heute nach einem ausgesprochen politischen Thema. Gestern habe ich über meinen persönlichen Weg zu Jesus ein Thema gehabt, und dann fragten mich hinterher einige junge Leute, wie kann man denn politisch sein überhaupt, wenn man Christ ist? Und ich sage das mal vorher, die Politik ist ein unangenehmes, schmutziges Gewerbe. Und die Leute, die es in der Politik hochgebracht haben, ganz gleich welche Farbe, die haben so viel Ellenbogen benutzt, um überhaupt an die Stelle zu kommen, dass sie zumindest menschlich nur selten ein Vorbild sein können. Und deswegen sollten wir als Christen da vorsichtig sein, ganz gleich, wen wir da mehr favorisieren. In meiner Gemeinde, da hält man das so, dass man sich weitgehend raushält mit Ausnahme, wenn es um Israel geht. Und selbst da haben wir ein paar, denen gefällt das nicht, aber die müssen das einfach mitnehmen, denn Israel ist in der Heiligen Schrift ja auch mit Namen genannt. Ich war in der damaligen DDR bis 1983 Prediger in Tangermünde. Das ist da oberhalb von Magdeburg gelegen. Man hat mich dann für zu schön gehalten, dann durfte ich gehen. Und seitdem bin ich in der Pfalz, jetzt schon mehr als die Hälfte meines Lebens in Süddeutschland, in der Pfalz. Das ist ziemlich nah schon an der französischen Grenze gewesen. Ich habe gelegentlich bei der Jugend damals, ich war stark in der Jugendarbeit, auch da hin und wieder was über Politik gesagt, auch von der Heiligen Schrift her, und habe mich trotzdem zurückgehalten. Aber die Kommunisten haben ja besonders scharf drauf geblickt, und ich habe in meiner Stasi-Akte, die ich aus einem bestimmten Grund anfordern musste, mich nicht danach gerissen, dann doch ganze Zitate gesehen, aufgrund derer die Kommunisten der Meinung waren, ich wäre ein BND-Agent vom Westen. Das haben sie schon gemeint, als ich 10 Jahre war, das habe ich da erwähnt, da haben sie es noch ein kleiner Adenauer-Agent aus der Klasse 5b genannt, und dann ist mir das irgendwie mein Leben lang nachgefolgt. Aber zurück zu dieser Frage, Tangermünde habe ich nicht ohne Grund erwähnt. An der anderen Elbe-Seite, da war ein Ort Schönhausen. Und dort aus Schönhausen kam Fürst Bismarck her. Er ist dort geboren. Er war ein konservativer Mann. Als 1848 die Revolution in Deutschland überall ausbrach, auch in Tangermünde, ist er mit seinen Bauern gekommen und hat die Revolution in Tangermünde zusammengekloppt. Aber wirklich zusammengekloppt, die kamen mit Dreschflügeln und so. Und das waren die Intellektuellen aus Tangermünde nicht gewöhnt. Und da war in Tangermünde Ruhe. Er war ein sehr konservativer Mann. Er hat sehr gerne dem Essen zugesprochen. Vielleicht sehen Sie meine Jacke. Ich habe 1 Zentner im letzten Jahr abgenommen. Und habe nicht alle Jacken weggelegt. Das ist dann auch wieder Verschwendung und ein teurer Spaß. Vielleicht wachse ich doch noch mal wieder rein. Ich sage immer den Gemeinden, die geben einen ja meistens so einen Obolus mit. Jetzt habt ihr ein Drittel Prediger weniger, braucht ihr nur ein Drittel weniger mitzugeben. Bismarck soll massenhaft gegessen haben. Man hat ja auch einen Hering nach ihm genannt, aber hat eben nicht nur Hering gegessen. Wenn irgendetwas Politisches kam, was ihm nicht passte, hat er 2 Torten und 2 Flaschen Sekt weggehauen. Aber alleine, das ist von ihm berüchtigt. Aber er hatte eine gläubige Frau. Und von der ist vieles berichtet und dann auch noch eine gläubige Tante. Und im Laufe seines Lebens ist er dem Evangelium doch immer näher gerückt. Es waren damals die Herrnhuter, eine ganz wichtige Erweckungsgruppe. Und da hielt sich stark auch seine Frau und viele aus dem preußischen Adel auch dazu. Und er war dann Kanzler, also so wie der Merz oder wie die Merkel oder wenn es da schon alles gegeben hat. Und er wollte aber als Christ ja letztlich handeln. Nun muss man Bismarck aber nachsagen, dass er die direkte Verantwortung für mehrere Kriege hatte. Für einen Krieg gegen Dänemark, für einen Krieg gegen Österreich und dann für den deutsch-französischen Krieg zumindest die Verantwortung. Und viele sagen ihm nach, dass aufgrund von Briefen, die er zurückgehalten habe, hat der deutsch-französische Krieg von ihm zumindest indirekt mit angezettelt worden ist. Und als er dann in seinem Amt war, da hat er einmal gesagt, mit der Bergpredigt kann ich kein Land regieren. Und das sollte man, wenn man von Politikern hört und auch manchmal hört von gläubigen Politikern, im Kopf behalten. Schlägt man die auf die linke Wange, so zeige ihnen die rechte Wange. Wenn das ein führender Politiker eines Landes so macht, wird das für sein Land und für sein Volk problematisch werden. Und ich zitiere sonst den Bismarck nicht so häufig, nur weil er da bei uns in der Nähe war. Er hat einiges ziemlich klar gesehen. Nun, aber zu der Frage, müssen wir in Europa vor einem, das habe ich bewusst so überschrieben, dritten Weltkrieg zittern? Wir haben im letzten Jahrhundert ja die zwei großen Weltkriege gehabt. Beim Ersten Weltkrieg ist nicht ganz so genau Statistik geführt worden. Die Zahlen schwanken zwischen 14 Millionen und 20 Millionen, die im Ersten Weltkrieg umgekommen sein sollen. Das waren im Wesentlichen Soldaten. Dass es gegen Zivilbevölkerung stark ging, wie im und nach dem Zweiten Weltkrieg, das war damals weitgehend noch nicht so stark vertreten. Es kam gelegentlich wohl auch vor. Aber eine hohe Zahl, 20 Millionen Menschen, mehr als es früher in der DDR Einwohner gegeben hat, sind in dem Ersten Weltkrieg zu Tode gekommen. Dann kam der Zweite Weltkrieg. 56 Millionen, die im Krieg umgekommen sind. Das ist ja dreimal so viel wie im Ersten Weltkrieg gewesen. Es hat schreckliche Weltkriege gegeben. Und wenn man jetzt sieht, wie weit sich die Technik entwickelt hat, die natürlich immer auch mit Kriegen zu tun hat, da könnte man wirklich zittern, wenn es einen dritten Weltkrieg gäbe, was bliebe von Europa, was bliebe von Deutschland, dann vielleicht noch über. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es etliche sehr patriotische Deutsche, die meinten, der Frieden von 1918 wäre letztlich ein Betrug gewesen. Man sei nie wirklich geschlagen worden im Felde. Und das lief dann so. Aber es gab auch andere, die waren der Überzeugung, es darf keinen Krieg mehr geben. Er ist ja dann trotzdem gekommen. Käthe Kollwitz, eine bekannte Malerin, ist gebeten worden für einen weltlichen Jugendtag, den es hier, ich glaube in Leipzig, ja, steht so unten dabei, in Leipzig gab, so ein Plakat zu entwerfen. Und da sieht man diese seltsame Gestalt, wie so die moderneren Maler schon damals machten, und die hebt den Finger so zum Schwur, im Jahre 1924, nie wieder Krieg. Das haben sich die Menschen immer wieder geschworen. Aber es hat nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit viel mehr Kriege schon gegeben, als im Zweiten Weltkrieg Menschen gefallen sind. Es ist ein Wunsch, eine Illusion, nie wieder Krieg. In Europa haben wir weitgehend Ruhe gehabt. Den Balkan hat man nie so im Auge gehabt, den Jugoslawienkrieg, das ist dann vor 20 Jahren erst einmal so ins Auge gestoßen. Und was wir heute in der Ukraine sehen, hat man auch nie ganz so mit Europa in Verbindung gebracht gehabt. Obwohl die Ukraine und ein großer Teil Russlands natürlich auch zu Europa gehören. Aber im Prinzip sind uns in Europa bisher Kriege erspart geblieben. Aber jetzt, der Bruder hat in der Einleitung so einige Dinge bereits erwähnt, scheinen sich auch über Europa und auch über Deutschland ähnliche Wolken anzubahnen. Nun, zuerst einmal ein Blick in die Bibel. Ich sehe es so, und manches, was ich sage, dann besonders im Blick auf den Weltkrieg, wo ich im zweiten Teil dazu komme, muss ich sagen, das ist meine Sicht. Und manche Aussagen der Bibel kann man aus verschiedener Sicht sehen, besonders auch in der Beurteilung der Prophetie. Denn die Bibel sagt manches prophetisch. Was prophetisch dann wirklich sich ereignet, kann man oft erst im Nachhinein klar erkennen. Aber gewisse Züge sind in der Bibel angedeutet. Ich habe hier ein Wort zitiert aus Markus 13, Vers 4. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Denn es muss also geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Da wird was gesagt, fürchtet euch nicht. Obwohl bei uns in Deutschland die Furcht, heute zittern wieder viele Fromme und Gottlose vor einer solchen Katastrophe. Das heißt ja doch, obwohl so eine Furcht da ist. Und seitdem wir Enkel haben, da sagt man sich auch, was werden die vielleicht noch erleben müssen. Ich persönlich bin alt, wie lange wird es noch dauern, ich weiß es nicht, bis der Herr mich abruft. Aber die Generation der Kinder und eventuell der Enkelkinder, die dann in den Krieg gehen müssten, für die kann es schlimm sein. Und wenn wir das Leben und die Schrift realistisch ansehen, muss man sagen, seit Kain und Abel, aber auch seit dem Sieg von Golgatha, seitdem Jesus der Schlange, den Teufel, den Kopf zertreten hat, seit dem Ostersieg, wo der Tod besiegt ist, gab es immer Kriege. Wer das nicht sieht, der ist ein Schwärmer. Die Wirklichkeit ist ebenso. Kain und Abel, eigentlich war es der erste Krieg. Es ist interessant, die Sünde der ersten Menschen zog den Tod nach sich. Und Paulus erklärt es ja auch dann mal so, der Sünde sollte es der Tod. Aber der erste Mensch starb nicht an einer Krankheit, nicht am Schlaganfall oder an Krebs oder sowas, sondern der erste war einer, der von seinem eigenen Bruder, Menschenbruder muss man hier sagen, erschlagen worden ist, Abel. Es war ein Krieg, der aus Neid geschah. Heute wird ja oft gesagt, es sind wirtschaftliche Interessen. Damals waren es auch persönliche Interessen, die Kain dazu trieb, seinen Bruder umzubringen. Und es war im weitesten Sinne eine Art Glaubenskrieg. Denn Abel stand dem Herrn nahe. Und Kain wusste auch um Gott. Gott hat sich ihm sogar offenbart und hat ihn gewarnt vom falschen Weg. Aber wie später immer wieder Glaubenskriege gab, teilweise unter Christen, 30-jähriger Krieg, teilweise gegen Christen, wie es heute in Afrika oft von Seiten der Islamisten geschieht, im Kongo jede Woche 1000 Christen, die umkommen. Normalerweise darf ein frommer Moslem keine Kirche betreten, die ist als verunreinigt für ihn, aber um dort Christen abzuschlachten, da dürfen sie es. Und es haben ja alle ein bisschen mitgelitten mit dem, was da im Gaza geschehen ist. Und das ist wirklich schrecklich, was man dem alttestamentlichen Gottesvolk da angetan hat. Aber es sterben mehr Christen durch feindliche Leute und durch Moslems, durch extreme Moslems, meist heute in Afrika, als dort im Gaza umgekommen sind. Und als bei dem Überfall am 7. Oktober vor 2 Jahren zu Tode kam. Ich sage es menschlich, ich habe vorhin schon eine Anwandlung über Politiker gesagt, Politikern müssen wir alles zutrauen. Friedrich der Große, der in Deutschland lange akzeptiert war und sehr hoch gehalten wurde, als ein besonders gerechter König, war er vielleicht auch. Er hat am Anfang seines Königtums etliche Kriege führen müssen. Übrigens interessant, sein Vater war ein gläubiger Mann, unter dem hat es nicht einen Krieg gegeben. aber er hat eine große Armee aufgebaut. Man nannte ihn den Soldatenkönig, aber der hat sich mit seinen Soldaten mehr oder weniger geschmückt. Nie einen Krieg. Und da kommt sein Sohn, ein Gottloser, einer, der der Aufklärung zu neigte, der zwar theoretisch Oberhaupt der gesamten Kirche von Preußen war, aber sich über die Form nur lustig machte. Er kam an die Macht und ein Krieg nach dem anderen, bis durch unter seiner Zeit Preußen groß wurde. Und da gab es eine Schlacht, da stand es für seine Leute schlecht, am 18.06.1776, in der Schlacht bei Kolin, merkt er, dass seine Truppen Angst haben. Denn da ging es ja immer Mann gegen Mann und dann wusste man nicht, wer wird die Schlacht jetzt überleben. Und da hat er ihnen nachgeschrien, Hunde, wollt ihr ewig leben. Das war ein großer Politiker, trotz allem. Aber so ticken Politiker. Der andere auf seinem Pferd, das ist sicherlich eine Montage aus den Zeiten, wo man das noch mit Pinsel machen musste, nicht im Internet. Napoleon. Napoleon hat bereits Millionen in den Tod getrieben. Und Gläubige haben damals gezittert vor diesem Napoleon. Ich habe viel unter Russlanddeutschen in Russland Dienste getan. Und ich weiß, dass da viele, die im Kaukasus gelandet sind, wegen Napoleon aus Deutschland ausgewandert sind. Und zwar, nachdem Napoleon besiegt worden ist, kam er nach einem Jahr wieder. Und Frankreich huldigte ihm wieder. Und er war wieder der Chef in Frankreich. Aber vorher hatte Baden-Württemberg, so die süddeutschen Gegenden, wo ich jetzt bin, Napoleon unterstanden. Und dann sagten die Bibeltreuen, hier können wir nicht bleiben. Das, und da komme ich auf das, was heute ein Stückchen kommt, das ist der Antichrist. Die tödliche Wunde ist heil geworden. Er war ausgeschaltet, ist verbannt worden auf eine Insel und kam zurück. Und da waren sie überzeugt, der Mann ist der Antichrist. Und da sind alleine aus der Gegend von Stuttgart und Ulm 4000 Leute ausgewandert, und zwar in das Land, was sie fürs Heiligste hielten, Russland. Dort hat man sie aufgenommen, da sind sie Kolonisten geworden. Und es war für sie schwer, aber sie dachten, es wäre ihr Weg. In Neustadt, wo ich das letzte Mal noch Prediger war, als ich bei euch war, jetzt bin ich in der Nähe in einem Ort nur noch, da ich ja auch schon von der Rentenversicherung entsorgt wurde als normaler Berufstätiger, habe ich dann eine andere Gemeinde bekommen, die einen preisgünstigen Prediger dadurch hat. Aber in Neustadt gab es etliche Gemeinden. Während der Corona-Pandemie ist eine ganze Gemeinde nach Bolivien ausgewandert, weil auch jetzt wieder, es waren auch Russlanddeutsche, die unter dem Eindruck standen, jetzt sind wir in der Endzeit, wenn wir jetzt nicht weggehen, da werden wir in Deutschland ein elendes Ende haben. Und ich wollte sie ein Stückchen warnen, ich besuchte sie, durfte dort doch predigen und sagte dem Ältesten, du, aber irr dich mal nicht, der Teufel ist auch der Fürst der Welt, auch in Bolivien. Und dann sagte er, das mag stimmen, aber wären die Juden 1936 ausgewandert, wäre kein deutscher Jude ins KZ gekommen. Wir gehen jetzt. Sie haben dort gesiedelt und sie haben auch jetzt wieder Fuß gefasst, aber immer wieder flohen Gläubige aus dem Einflussbereich bestimmter Politik, weil sie den Eindruck hatten, jetzt ist es soweit, jetzt können wir nicht mehr bleiben. Es lag mir damals dran, keine Panik zu fördern. Da habe ich dann einen der letzten bekannten Politiker, Paul von Hindenburg, einen sehr konservativen Mann. Aber auch seine Politik hat nicht nur Positives hervorgerufen. Er war letztlich mit Schuld am Untergang des Kaiserreichs. Unsere heutigen Experten, ich denke, unsere heutigen Politiker lassen uns nicht mutiger werden. Und die beiden Spitzbuben, da seht ihr den Zelensky und den Trump. Trump war Stasi-Chef von Dresden. Dresden, bitte? Putin, entschuldigt, ja. Der Trump kommt später noch an der Reihe. Der war Stasi-Chef von Dresden. Ich habe bei der Stasi gewohnt, über ein Jahr, die haben mich ja gut untergebracht. Da hat man nicht große Sympathie für ihn, aber Ich war oft zum Dienst in Russland und ich habe gesehen, dass er also nicht nur Krieg macht, sondern er ist wahrscheinlich der beliebteste Politiker, den es da je gegeben hat. Der hat, als er an die Macht kam, ein total runtergewirtschaftetes Land übernommen und jetzt geht es allen so gut, wie es ihnen noch nie ging. Und nicht nur den Oligarchen, sondern auch den normalen Leuten. Ich war auch in Kirgisien. Und da sagte mir der dortige Gemeindeleiter, jetzt gehen uns noch die Russen weg. Zuerst sind die Deutschen hier weg, da wurden die Gemeinden immer kleiner. Und jetzt gehen noch die Russen weg, weil der Putin alle nach Russland lockt, weil sie dort 6-mal so viel Rente kriegen, als sie bei uns in Kirgisien kriegen. Also es hat Gründe, warum das russische Volk ihn immer wieder wählt. Das ist nicht manipuliert, sondern sie sehen in ihm den großartigen Führer des Landes. Und der Zelensky, der hat ja auch viel Geld genommen. 80% von dem, was wir aus Europa ihm schickten, weiß man nicht, wo es hingekommen ist. Das musste er auch zugeben. Aber es gibt diverseste Informationen, dass er kein armer Mann geblieben ist bei dieser Angelegenheit. Nun, da drüben, da haben wir den SPD-Verteidigungsminister von Deutschland. Wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Also wenn ich mir vorstelle, noch vor 5 Jahren hätte ein Politiker so einen Satz gesagt, gerade wo die grünen Friedensengel bei uns ja so großartig waren, nie mehr Waffen in ein unfähiges Land. Und jetzt kommt er und alles applaudiert ihn, wir müssen kriegstüchtig werden. Wenn er wenigstens verteidigungsfähig gesagt hätte, dann hätte man das noch irgendwie wegstecken können. Aber er sitzt selbst auf dem Panzer, das ist keine Retusche, sondern er zeigt, was er kann. Ich glaube aber nicht, dass er im Kriegsfall mit seinen auch weit über 60 Jahren, die er hat, noch einen Panzer führen wird. Er guckt ja da bloß aus dem Deckel raus. Warum sind die Politiker nicht vertrauenswürdig? Nun ganz einfach. In der DDR hatte man ja auch eine Militärdoktrin. Und viele wissen das nicht. Ihr wichtigster Theoretiker für die Volksarmee war Klaus von Clausewitz, ein preußischer General, der verschiedenste wichtige Bücher über den Krieg geschrieben hat und über Taktik und so weiter. Und er hat einmal gesagt, der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Jetzt mit einmal ist Clausewitz wieder groß. Als ich 83 nach dem Westen ging, da war ich erstaunt. An vielen Dingen. Es war vieles, was man gar nicht vorgestellt hatte. Wir hatten einen großen Jugendkreis und es kamen an uns montagsabends etliche Soldaten zur Jugendstunde. Wir hatten eine Kaserne im Ort. Und dann fragte ich, lassen die euch denn so unweiters gehen? Ja, nach 18 Uhr kann man gehen. Und dann sagte ich, wäre die Jugendstunde am Samstag, so hatte ich sie in der DDR, nicht günstiger? Nee, samstags fahren wir nach Hause. Und da kriegte ich ja schon mal mit, dass übers Wochenende überhaupt kein Krieg gemacht werden konnte, weil nur noch 10% Soldaten überhaupt da waren und nach Feierabend wollten die auch nichts. So wehruntüchtig war der Westen, den immer der Militarismus nachgesagt wurde. In der DDR gab es das in der Weise nicht. Aber die darunter zu leiden haben, ich habe hier so ein paar Bilder aus solchen Kriegsgebieten, das sind dann die einfachen Menschen. Während der sowjetischen Zeit gab es von Seiten der Sowjetunion in der Zeit des sogenannten Kalten Krieges 46 bis 90 eine Vorstellung, wie ein Krieg in Europa sich abspielen würde. Und zwar in Deutschland. Man hatte die Vorstellung, die Armeen kommen über Polen und die Tschechei rein. Da ist auch schon mal noch relativ Ruhe, das geht relativ schnell. Und dann geht's durch die DDR durch. Aber bereits die DDR wird brennen, da geht überhaupt kein Weg vorbei. Und dann spielt sich das meiste auf dem Gebiet der Bundesrepublik ab. Ich könnte jetzt die Namen dieser Doktrin nennen, würde aber zu weit führen. Und die Grenze wäre dann der Rhein. Denn dahinter sitzt Frankreich und die haben eine Atombombe. Und Atomkrieg wollte keiner. Denn man wusste, wenn es zum Atomkrieg kommt, da fliegt die Welt mehrmals auseinander. Deutschland wäre das Hauptkriegsgebiet gewesen. In diesen ganzen Jahren war letztlich Deutschland in einer großen Gefahr, dass ein dritter Weltkrieg hier vor allen Dingen toben würde. was heißt das, wenn man solche Informationen hat? Manche sagen, ach, da will ich gar nicht dran denken. Kopf in den Sand, dann kommt's vielleicht nicht so. Dem Vogel Strauß wird nachgesagt, wenn er eine Gefahr sieht, steckt er den Kopf im Sand und dann sagt er, es passiert nicht. Aber ist das eine Kopf in den Sand, es wird nicht so schlimm. Oder müssen auch wir Christen zittern, wie ich da am Anfang schon sagte. Was sagt die Bibel zu einem dritten Weltkrieg in Europa? Es gab ein damals sehr stark verbreitetes Buch über einen dritten Weltkrieg, Alter Planet Erde, wohin? Ist sicherlich seit 40 Jahren schon längst vergriffen. Wie können wir einschätzen, gibt es einen Weltkrieg, gibt es ihn in Europa oder gibt es ihn nicht? Das Erste, ich denke, es wird Kriege geben. Das erste Wort, was ich gelesen habe, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Natürlich wird es auch bei uns Kriege geben, größere oder kleinere. Vielleicht tut Gott Gnade bewahren, dass wir in Deutschland weitgehend geschützt sind. Aber eine Verheißung steht da nirgends dafür in der Bibel. Wenn die Heilige Schrift über das Ende der Endzeit spricht, spricht sie vor allen Dingen über Israel. Die Endzeit, da spielt Israel eine große Rolle. Israel ist der Feigenbaum und die letzte Generation kann an ihm ein Stückchen erkennen, wie weit wir fortgeschritten sind. Es gab einen bekannten Pietisten, Jung Stilling. Also die Pietisten sind ja die fromme Gruppe, die das Evangelium im 17. und 18. Jahrhundert durchgezogen hat. Einer aus ganz armen Verhältnissen, der Jung Stilling, hat zum Schluss zu einem Minister in Württemberg gebracht, zum großen Wissenschaftler. Er ist auch der, der die Star-Operation in Deutschland eingeführt hat. Und dieser Jung Stilling wurde von jemandem angefragt, was denkst du über die Juden? Hat es mit denen nicht was Besonderes auf sich? Damals waren die Juden normalerweise in Ghettos abgeschirmt, noch von anderen Leuten. Sie konnten nichts werden in der Gesellschaft. Und dann schrieb der Jung Stilling, Israel ist der Zeiger an Gottes Kirchturmuhr. Wenn wir sehen, dass es auf 12 zugeht, geht es dem Ende entgegen. Er hat bestimmte Einzelheiten noch nicht gewusst, obwohl man sich damals auch viel Gedanken gemacht hat. Bengel oder auch die, die ausgewandert sind, sie haben sich viel Gedanken gemacht. Übrigens, ich sagte, die sind nach dem Kaukasus ausgewandert. Warum? Weil die Pietisten damals meinten, Jesus kommt in Jerusalem wieder. Und wenn er in Jerusalem wiederkommt, wollen wir so nahe wie möglich an Jerusalem sein. Die Türken duldeten keine Ausländer. Die waren ja die Macht um die ganzen Region. Also gingen sie in die Gegend, wo man Jerusalem geografisch am nächsten war und wo man am schnellsten hinkommen konnte. Weil sie davon ausging, wenn Jesus kommt, dann wollen wir so nah wie möglich dort sein. Es wird von bekannten Bibeltreuen der damaligen Zeit berichtet, dass sie permanent einen Reisewagen hatten, also kein Porsche oder sowas, sondern ein Gespann, mit dem man schneller unterwegs sein konnte. Das stand immer bereit, dass, wenn sich in Jerusalem was tut, sie so schnell wie möglich hin können, weil man dachte, die Entrückung, die geht so. Es geht los in Jerusalem und wir wollen eher da sein, wir wollen eher weg. Man hat immer schon ein bisschen Flausen im Kopf gehabt, auch unter den Frommen. Er sagte, es geht, jetzt muss ich mal gucken, ob das Bild noch kommt, ja. Die Schrift sagt, es wird sich einiges ereignen, und zwar in Israel. Ich komme auf den Propheten Hesekiel, Kapitel 37 und 38. Ich habe immer nur ein paar Verse rausgenommen, weil das würde sonst unendlich werden, hier, wenn ich die Sachen alle vortrage. Da heißt es, und des Herrn Wort kam über mich, den Propheten Hesekiel, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine war. Das heißt, voller Knochen von Toten. Da lagen überall Rippen und Beine, alles, was von den Toten, wenn es auch nicht beerdigt ist, über viele Jahre übrig bleibt, lagen auf einem Feld rum. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld. Und siehe, es war sehr verdorrt, also vertrocknet. Da waren nur noch Knochen. Und er sprach zu mir, der Herr: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, Herr, das weißt du wohl. Und er sprach zu mir: Weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr: Von diesen Gebeinen, siehe, ich will einen Oden in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Was wird am Ende der Zeiten sein? Es werden Überreste Israels sein. Die großen Reiche der alten Zeit, die Assyrer, die Babylonier, die sind alle nicht mehr da. Die heutigen Ägypter sind im Wesentlichen Nachfahren von Arabern. Und die Italiener sind Leute, die sich gut mit Macaroni und Pizza auskennen, aber Römer sind sie auch nicht. Das ist einfach so, die alten Reiche sind nicht mehr da. Und Mussolini, der das Römische Reich wieder erwecken wollte, ist kläglich gescheitert. Alles ging unter. Eines der kleinsten Länder aber von damals, Israel, existiert noch. Käme König Salomo nach Israel, müsste er vielleicht noch ein paar technische Begriffe lernen. Aber er könnte sich mit der Sprache, die er sprach, in Israel problemlos durchschlagen. Selbst die Sprache ist geblieben. Und man hat in Israel, nachdem von überall Juden einwanderten aus der Welt, geprüft, sind denn das wirklich welche? Und durch die heutigen Genanalysen hat man festgestellt, dass engste Verwandtschaft zwischen den schwarzen Juden, von der Hautfarbe her, die aus Äthiopien zum Beispiel kamen, und denen, die aus Indien kommen und aus Europa, die engsten Verbindungen da sind. Sie kommen alle aus dem alten Volk Israel. Aber Israel ist nicht gläubig. Ein kleiner Teil der Juden haben Jesus angenommen. Und deswegen leiden sie seit 2000 Jahren in der ganzen Welt. Sie sind die Reste Israels. Sie liegen rum wie die toten Knochen. Geistlich ist nicht viel los. Und jetzt zeigt der Herr dem Propheten: Denkst du, dass da noch mal Leben reinkommen kann? Zur selben Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft haben andere Propheten wie Jeremia und schon Einzelheiten des Wiederlebenswerdens erklärt. Aber Ezekiel sagt: Herr, du weißt's. Und dann sieht Ezekiel ein Wunder. Der Geist Gottes geht über die Knochen und mit einmal sammeln sich die Knochen, dass mit einmal das Skelette liegen. Also nicht mehr ein Schädel neben einer Zehe oder so, was da war, sondern Skelette. Und dann kommt ein zweiter Wind. Und mit einmal stehen diese auf, und da steht in der Bibel: ein großes Heer. Also Israel wird wieder aufstehen. Und das haben die Bibeltreuen zu allen Zeiten gesagt. Seit 1890er Jahren, seitdem der Zionismus da ist, rüttelt sich etwas. Aber noch sind sie geistlich nicht am Leben. Sie haben Jesus verworfen. Und sie leiden unter dem Antisemitismus. Es gibt die Wannsee-Konferenz. Da hat man damals unter dem Heydrich beschlossen, die europäischen Juden, das waren 11 nach der Stadt Millionen, auszurotten. So weit sind sie nicht gekommen. Aber schon bei den Babyloniern, man findet die Stelle im Buch Esther, da war ein Machthaber, der einen Tag festgelegt hat, an dem alle Juden vernichtet werden sollen. Und da steht direkt dabei: Alte und Junge, Männer und Frauen, es soll keiner überbleiben. Die Juden feiern, weil sie nicht umgekommen sind, das sogenannte Purimfest. Es wird ein Tag, Purim, ausgelost, wo die Juden umkommen sollten. Und seitdem immer wieder solche Beschlüsse, sie zu vernichten. Letztlich auch, was da in Israel sich tut, man wollte sie vernichten. Ich habe das erste Mal wegen Israel Ärger gehabt, als ich im Gefängnis war, als 16-Jähriger. Nein, ich war noch 15. Ich bin als 15-Jähriger in den Knast gekommen in der DDR. Und als ich 15 war, kam der Sechstagekrieg. Ich wusste nicht viel 1967 über Israel. Aber ich wusste, in KZ sind viele Juden umgekommen und ich wusste, irgendwie hat das was mit Gott zu tun. Und wir kriegten da in der Woche mehrere Male Rotlichtbestrahlung, also immer so Informationen von den Kommunisten. Und dann kam dieser Krieg. Und ich weiß noch, ein Lehrer stand da vor uns: Wenn es bei uns so einen Krieg gibt, da würde ich erst einmal Zähne von eurer Sorte erschießen lassen, damit keiner frei auf dumme Gedanken kommt. Dann waren wir als Gefangener schon ein bisschen eingeschüchtert. Hat es ja nicht gemacht, der gute Kerl. Hat das Maul so weit aufgerissen. Und ich habe mir erlaubt zu sagen in der Diskussion, ja, aber wie können wir denn als Deutsche, wo wir doch den Juden so viel angetan haben? Mein Berufsschullehrer hat da ausgehandelt mit dem Staatsanwalt, dass ich nach 7 Monaten entlassen werden sollte. Aufgrund dieser Aussage habe ich bis zum 14. Monat, so viel hatte ich bei meiner ersten Bestrafung, bis zum letzten Tag alles absitzen müssen. Oder er hat es so gewollt und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, damals bereits Israel im Auge gehabt zu haben, obwohl ich noch nicht gläubig war. Israel hat eine Bedeutung, aber wir dürfen nicht denken, die sind jetzt besonders heilig, sondern sie sind genauso ungläubig wie unser deutsches Volk, wie das russische, wie das französische. Die überwiegende Mehrheit glaubt nicht an Jesus. Ein großer Teil der Juden glauben an einen Gott, aber im Neuen Testament bei Jakobus steht einmal: Du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust gut dran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie sollen selig werden, als nur in dem Namen Jesus. Und die Juden kann man lieb haben, man kann sie achten und ehren, aber man darf hundertprozentig wissen, ohne Jesus gehen die Juden auch verloren, auch der Einzelne. Nun, was zeigt uns die Heilige Schrift im Blick auf diese Kriege? Ich weiß um eure Zeiten hier. Ich hoffe, irgendwo zurechtzukommen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, soll der letzte kommunistische Staatschef Russlands gesagt haben. Nun, der Herr Jesus hat die Gläubigen hingewiesen. Und auch die damals nur Gottgläubigen, dass sie die Zeichen der Zeit beachten sollen. Matthäus 16, da spricht zum Pharisäern: Des Morgens sprecht ihr, es wird heute Ungewitter sein, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, über des Himmels Gestalt könnt ihr urteilen. Könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Und in Apostelgeschichte, da habe ich was Falsches geschrieben, 13,32, nein, in Matthäus 13, in Markus 13, zu Markus, was heißt 32, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also wir sollen beurteilen, sind wir dem Ende nah. Aber Zeit und Stunde und zu genaue Einzelheiten können wir nicht wissen. Damals wusste es nicht mal der Sohn. Ich denke, heute weiß er es, aber er machte das den Jüngern deutlich: für euch wird er kommen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sollten wir aber am Ende der Weltzeit leben, dann sollten wir davon ausgehen, dass es Kriege gibt und dass es auch Weltkriege geben wird. Satan wird das totgesagte Römische Reich auch wieder erwecken. Alle Herrscher werden den Herrscher des Römischen Reiches als den Weltherrscher anerkennen. Die Menschheit wird als ganze Menschheit diesem Führer zujubeln. Einige Königreiche werden nicht, oder Länder, werden ihm nicht gleich zu Füßen fallen. Die wird er durch harte Strafmaßnahmen zur Raison bringen und die Welt wird hinter ihm stehen. Er erfährt, dieser letzte Herrscher vom Römischen Reich, erfährt Unterstützung durch einen ganz schlimmen Propagandachef. Und der bringt es dann in die Herzen der Menschen, dass sie sich selbst mit einem Zeichen, mit einer Zahl kennzeichnen und dass jeder, der die Zahl dann nicht hat, als illoyal gilt, die Zahl 666, und nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Wer sich ihm widersetzt, wird absolut boykottiert. Das Römische Reich kommt wieder auf und seinen Staatschef haben die Gläubigen zu allen Zeiten Antichrist genannt. Wer das Buch Krieg und Frieden kennt von Tolstoi, weiß, da gibt es eine Diskussion zwischen orthodoxen Leuten und die erleben, wie Moskau belagert wird. Und da kommt den einer im Förster Gedanke, ist das der Antichrist? Und dann sinniert er über die Zahl 666. Also es ist ein Wissen, das in der ganzen Christenheit verbreitet ist, ohne dass alle die gleiche Überzeugung haben. Zwei Weltkriege sind eindeutig angekündigt, aber beide ereignen sich nicht in Europa, sondern beide in Israel. Einmal auf den Bergen Israels wird es einen solchen Krieg geben. Ich bin mit etwa 40 Gruppen schon durch das Land gefahren. Das ist ein Bild von einer der Gruppen, wo ich dort am Karmel bin. Dort in der Nähe des Karmels, werden sich die Kriege ereignen. Allerdings, das ist nicht der Karmel, sondern das ist sind die Höhen Israels, wo ich da auf diesem Bild mit einer meiner letzten Gruppen drauf zu sehen bin. Das zweite wird sich am Karmel ereignen, in der Ebene Jezreel, die in der Offenbarung Harmagedon genannt wird. Da gibt es so ein Denkmal auf dem Karmel von Elia. Als ich das erste Mal in Israel war, da habe ich meine Freizeiten mit so einem ganz frommen Israelfreund, einem lutherischen Pfarrer aus Norwegen gehalten. Er hat im Krieg Juden aus Norwegen nach Schweden geschmuggelt und vielen das Leben gerettet. Und wenn wir das Denkmal sahen, sagte er immer, hier hat Elia ein Exempel statuiert, wie man mit den liberalen Theologen und den anderen Irrlehrern umzugehen hat. Ich habe es nicht ernst genommen, er hat es vielleicht auch nicht ganz so ernst gemeint, aber da unten diese Ebene, die man sieht, das ist diese Ebene, in der der letzte Weltkrieg zur letzten Schlacht kommt. Zwei starke Kriegsheere werden auftreten. Einmal der Herrscher aus dem Hohen Norden, es gibt manche, die unterscheiden zwischen Norden und Hohen Norden, er wird genannt Fürst Gog von Meschisch und Tubal. Ich benutze immer noch die Jubiläumsbibel von 1912. Da steht über Prophetie nicht sehr viel als Erklärung, aber es wird deutlich gemacht, der kommt aus Russland. Meschisch und Tubal, er ordnet das als konkrete Orte unter, er wird von dort kommen. Das heißt, es gibt einen Krieg mit einem, der aus dem hohen Norden kommt. Der Norden wäre nur Türkei. Da haben sie immer wieder auch Ärger gehabt und Libanon. Aber aus dem hohen Norden, da kommt der Fürst von Meschisch und Tubal. Sein Ergehen wird in Hesekiel 38, 39 näher geschildert. Und dann aber die allerletzte Schlacht, der Herrscher des Römischen Reiches, das sogenannte vierte Tier. Das vierte Tier ist das Römische Reich. Offenbarung 13 wird sein Aufkommen näher geschildert. Was ist mit dem Gog? Ich weiß, dass es über den Gog gibt es verschiedene Ansichten. Einige meinen, dieser Krieg käme erst nach dem Tausendjährigen Reich. Ich persönlich sehe es nicht so. Ich denke, es ist der nächste Krieg, der zu erwarten ist. Noch vor dem Krieg mit dem Antichristen. Da heißt Hesekiel 38, du Menschenkind, wende dich gegen Gog, der im Lande Magog ist und der oberste Fürst in Meschisch und Tubal. Und weissage von ihm und sprich, so spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Meschisch und Tubal, siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen und will dich herausführen mit allen deinem Heer, Ross und Mann und alle wohlgekleidet, also ausgerüstet für den Krieg, und ihrer ist ein großer Haufen, alle mit Kartschen und Schild und Schwert, also voll bewaffnet. Da ist ein Pferdekopf, der im Mund so ein, um ihn zu lenken, wie sagt man dazu, einen Zaum hat. Und hier steht, er hat eine andere Richtung drauf. Und mit einmal wird er umgelenkt von seiner bisherigen Richtung in Richtung auf Israel. Er führt mit sich, heißt es im Vers 5 und 6. Du führst mit dir Perser und Mohren. Heute sagt man da farbige oder mit besonderen Pigmentation. Aber die Bibel hat da noch in deutlicherer Sprache gesprochen. Führst mit dir Perser, Mohren, Libyer, alle mit Schild und Helm. Sogar Gomar, den ordnet man meistens Ungarn und im Grunde den äußeren Gebieten, die die Römer nicht ganz erobert hatten von Europa, und all seinen Heer samst mit dem Hause Togarmah, so gegen Mitternacht liegt, mit all seinen Heer, ja, du führst ein großes Volk mit dir. Er hat ungeheuer viele Leute, mit denen er jetzt gegen Israel vorgeht. Einmal per Land, vom Norden her, und das ist die Karte, so wie es die Palästinenser sich wünschen, die ich da habe. Ich habe keine andere im Internet gefunden. Und dann von See her. Perser, eng verbunden mit Russland, gerade jetzt wieder deutlich geworden. Die nordafrikanischen Staaten, eng verbunden. Der sogenannte globale Süden, da kann man all die Mohren mit runterschätzen, auch die, die in Südamerika sind. Aber wo gegen zog denn der immer? Sein Trieb ging eigentlich immer gegen Westen, gegen Europa. Auch der jetzige Krieg in der Ukraine ist ja wieder in diese Richtung. Aber irgendetwas wird ihn rumlenken, dass er mit einmal seine Speerspitze runterlenkt nach Israel. Ich weiß nicht, wie das in der Ukraine weitergeht. Ich kenne viele dort drüben. Eigentlich ist es ja ein Land. Die Ukrainer sind nichts anderes wie umgenannte Russen und die, die die ukrainische Sprache als Hauptsprache sprechen. Das sind welche, die mit Europa verwandt sind. Und ich habe vor kurzem einen russlanddeutschen Bruder getroffen und gesagt, 80%, der das gut kannte, sind Russen. Ungarn, übrigens Ungarn, eine starke Minderheit in der Ukraine und andere Völkerschaften. Und die anderen sind die mit Hitler verbundenen im Westen. Dort drüben macht die SS regelmäßige Umzüge. Und in der ukrainischen Regierung sitzen Parteien, die ihre Tradition auf die SS zurückführen. Und als dieses schreckliche Massaker in dieser Baba Yar geschah, haben die nationalistischen Ukrainer, also die einzigen echten Ukrainer, muss man eigentlich sagen, die Menschen zusammengetrieben und gemeinsam das durchgeführt. Aber das ist Geschichte, da wollen wir jetzt nicht danach viel gucken. Es ist im Grunde ein Land gewesen. Russland bekannt in Kiew, mit der sogenannten Kiewer Rus. Und die dort eingewandert waren, das waren die Völker aus Nordeuropa, die auch ganz Europa immer Probleme gemacht haben. Und das zeigt manchmal vielleicht auch die Aggressivität dieser Länder. Es könnte sein, dass es durchaus wieder zusammenkommt, Ukraine und Russland, aber jetzt mit einmal, aus irgendeinem politischen Grund, gehen sie in eine ganz andere Richtung. Da könnte durchaus die Ukraine und auch andere ehemalige Sowjetrepubliken mit dabei stehen. Und was passiert? Sie kommen dorthin und werden vernichtet. Sie werden vernichtend geschlagen. Und soll zur Zeit geschehen, da will ich Gog einen Ort geben zum Begräbnis in Israel, nämlich das Tal, da man geht am Meer gegen Morgen, gegen Osten, also dass die, so vorübergehen, sich davor scheuen werden, weil man daselbst Gog mit seiner Menge begraben hat. Und soll heißen Gogs Haufental. Auch bei meinen Israelfahrten habe ich den Leuten diese Stelle immer gezeigt. Finden Sie bei so gut wie keiner Israelreise, wo die einst liegen werden. Es wird sie aber das Haus Israel begraben, 7 Monate lang, damit das Land gereinigt wird. Totengebeine gelten als unrein. Und dann steht, 7 Jahre wird man die Reste der zerschlagenen Armee, dieses Gogs, sammeln, damit das Land wieder gereinigt wird. Sind da auch so eine Information, dass man keine Energie mehr braucht? Man wird aus den erbeuteten Waffen so viel in Israel haben, dass man selbst sich gar nichts mehr zulegen muss. Der Krieg gegen Gog und Magog nimmt ein schreckliches Ende. Ihr Führer mit all seinen Verbündeten wird geschlagen. Und dann kommt es zum allerletzten. Und das ist im Weltkrieg. Aber er tobt nicht in Europa, er tobt in Israel. Und die Israeliten werden verschont. Wie Gott sie vor den Ägyptern verschont hat, wahrscheinlich werden auch etliche sterben, wie es auch jetzt war. Denn es bleibt nicht ganz Israel über, es bleibt nur ein Rest. Aber wie auch immer, wenn dieser Krieg vorbei ist, wird dann sehr schnell der nächste Krieg kommen. Was kommt über Europa und seine Verbündeten? Zuerst einmal das Römische Reich. Es wird wieder da sein. Und es ist wieder da. Als die Europäische Union gegründet wurde, da war das in Rom. Das sind die sogenannten römischen Verträge. Und die EU und all das, wo die Frau von der Leyen und die anderen kriegstüchtigen Frauen, die da alle heute mitreden, das Sagen haben, weiß man, das ist das Europäische Reich. Otto von Habsburg, der auch in meinen Gerichtsverhandlungen eine Rolle spielte, ich wollte ihn ja zum deutschen Kaiser machen, als 15-Jähriger, hat aber auch alles nicht geklappt, da ist jetzt auch schon nicht mehr unter den Lebenden. Als die Europäische Union gegründet wurde, da wurde er ins erste Parlament reingeschickt, nach Straßburg. Damals haben die Parteien die Alten dahin abgeschoben, die nichts mehr sagen sollten. Wenn du einen Opa hast, hieß es damals in den Parteien, schick ihn nach Straßburg. Sie hatten noch nicht viel Einfluss, aber Otto von Habsburg sagte, das ist die Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches. Da wäre er nämlich Kaiser gewesen, das, was ich wollte, aber ich habe es ja nicht geschafft. Und er sagte, und dann war ein frommer Katholik, er sagt, wenn das unter Gottes Ordnung bleibt, wird es ein Segen für die ganze Welt. Wenn das aber ohne Gottes Gebote geht, wird es die Hölle auf Erden. Einer der ersten Abgeordneten, ein kluger Mann, der übrigens im Krieg Hunderttausende Juden aus Frankreich gerettet hat, indem er ihm falsche Pässe ausgestellt hat. Der hat einfach so getan, als wäre er noch Kaiser. Dabei ist das nie gewesen, aber die kriegten so einen Pass und das ist dann anerkannt worden. Was geschieht bis zum Kommen Jesu? In der Offenbarung 12, Vers 12 heißt es, darum freut euch, ihr im Himmel und die darin wohnen. Wehe aber denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Unruhen des Endes sind eine Reflexreaktion des Teufels, weil er weiß, jetzt ist meine Zeit bald zu Ende. Und deswegen spült er diese teuflische Dreieinigkeit, Teufel der Drachen selbst, dann den Sohn, ich habe gestern da einiges drüber gesagt, den Antichristen und den falschen Geist nach oben. In 2. Thessalonicher Brief werden wir Gläubigen aber wieder zur Nüchternheit ermahnt. Denn da meinten auch schon welche, es ist soweit. Lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht. Es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbar werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Jesus kommt erst, wenn der Antichrist da ist. Ich habe eben das erwähnt, Römisches Reich, da ist so ein Bild, und das wird in irgendeiner Form wieder erstehen. Aber wie ist das mit Amerika und mit Kanada? Sind das nicht auch Großmächte? Es ist nur ausgelagertes Europa, die da regieren. Das hat mir schon mal viele Ämter gekostet, habe ich auch so ausgesagt. Und dann kam es ins Internet und da haben es welche gefunden und ich durfte dann gesundheitshalber manches niederlegen. Da habe ich gesagt, es ist nur ausgelagertes Europa. Denn in Amerika regieren doch nicht die Indianer. Naja, so ist es eben. All dies tut sich unter Karl den Großen. Da verleihen sich ja immer den Karlspreis, ein schrecklicher Mörder, der die Sachsen massakriert hat, wie vorher und nachher keiner wieder. Unter seinem Gedanken bildet sich dieses Vereinigte Europa. Und dann kommt es zu dieser letzten Schlacht, aber wieder nicht in Europa. Ich habe am Anfang gesagt, es kann Kriege geben, aber die letzte Schlacht in Harmagedon nicht. Sie wird geschildert in Offenbarung 19, und ich sah das Tier, das der Antichrist, und die Könige auf Erden, die sich zu ihm halten, allesamt, auch die Könige des Ostens kommen, und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer. Und das Tier, der Antichrist, wurde gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden die beiden in dem feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Alle Menschen werden sich einmal am jüngsten Tag verantworten müssen. Der Antichrist und sein Vertreter nicht. Der wird direkt in die Hölle geworfen. Das am Ende dieser Schlacht dort, wenn man auf den Karmel steht, sieht man diese riesige Fläche im Norden Israels, wo diese Heere vernichtet werden. Es kommen da auch die Könige des Ostens dazu. Habe ich lange nicht verstanden, wie das möglich ist. Da heißt es nämlich, der Euphrat wird austrocknen. Und dann kommen die Könige des Ostens. China, Japan, Indien sind große Mächte. Und da dachte ich mir, warum muss ein Fluss austrocknen bei unserer heutigen Technik? Jetzt in der Ukraine sieht man's. Die kommen nicht über den Dnieper, die Russen. Ich kenne den Dnieper, ich war öfter in der Ukraine. Es ist ein großer Fluss. Aber ein Fluss ist ein Hindernis. Und dieses Hindernis wird aufgehoben und so werden all die Großmächte dieser Zeit dann vernichtet werden. Und jetzt der dritte Punkt. Dritten Punkt sollte am kürzesten sein, haben wir mal in der Bibelschule gelernt. Da hieß es, der erste Punkt am längsten, der zweite die mittlere und der dritte sollte das kürzeste sein, dann empfinden es alle als kurz. Ich habe es nicht ganz so geschafft. Aber was müssen wir uns als Gotteskinder vor dieser Zukunft fürchten? Ich sage nein. Wenn mich aber heute Jugendliche fragen würden, soll ich zur Armee gehen? Ich kenne gläubige Offiziere, und zwar eine ganze Menge. Ich habe sogar noch einige kennengelernt, die ans Attentat auf Hitler vorgezwickt waren. Das hing damit zusammen, dass ich der Sprecher der DDR-Verfolgten war. Die waren schon steinalt damals. Aber mutige Soldaten, die auch zu ihren soldatischen Gedenken stehen. Und ich kannte Gläubige, die bewusst in den 50er Jahren in die Armee eintraten. Ein Teilnehmer einer Freizeit war sogar im militärischen Abschirmdienst, also im militärischen Geheimdienst. Und da habe ich gezittert. Ich wusste, dass der bei meinen Leuten ist. Ich dachte, hoffentlich gibt es an keiner Grenze Ärger, wenn ich so einen Experten mit habe. Aber es war nichts passiert. Es ist noch nie was passiert bei den 40 Fahrten, die ich gemacht habe. Ich habe so ein paar Prospekte. Wenn einer Interesse hat, kann er sich das mal angucken. Bei mir ist noch nie was passiert. Dann gehen Sie sicher wie unter Abraham. Aber ich bin nicht Abraham, ich habe keinen langen Bart. Obwohl das auch um sich greift unter Gottesfürchtigen. Müssen wir fürchten? Nein. Denn wir haben ja Aussagen. Und wenn die Tage nicht verkürzt würden, diese schrecklichen Tage, würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Gott wird nicht zulassen, dass die Probleme länger sind, als wir als Gläubige es durchhalten können. Ich denke manchmal an das, was unser damaliger Inspektor in Sachsen-Anhalt sagte. Er war damals schon über 70, Bruder Krismanski. Und er sagte, wenn er an seine Jugend denkt, das war damals so um 1900. Ach, wenn die Leute zur Stunde gingen, da hatten die alle schon eine 12-Stunden Arbeitstag hinter sich. Und dann mussten sie manchmal noch eine ganze Stunde laufen bis zu dem Gemeindesaal und dann noch eine Stunde zurück. Aber jeder hatte Zeit. Man schafft es. Und heute fahren wir mit dem Auto, die Leute tun nur noch 8 Stunden arbeiten, die Frauen schmeißen die Wäsche in eine Waschmaschine und keiner hat Zeit. Ich immer sage, es geht nicht, es klappt nicht. Bei uns, habe ich das öfter schon gesagt, das wagt sich keiner mehr in meiner Gemeinde zu sagen, aber sie sagen, das Wetter ist so schlecht, es ist so kalt im Winter und es könnte regnen und wir können uns erkälten. Und dann sagen wir, ach, es ist so warm, so heiß, wie halten wir das durch? Man hält alles durch. Der Herr legt nicht mehr auf, als wir tragen können, heute schon. Aber in diesen Zeiten, er wird die Tage verkürzen. Der Bruder sagte, dass er hat den Eindruck, dass es Verkürzung der Tage. Bereits man empfindet es nicht mehr als so lang. Nichts kann uns nämlich aus der Hand Jesu reißen. Auch wenn die Mächte der Finsternis noch so stark sind. Und ich gebe ihnen, sagt Jesus, das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meiner Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir sind in der Hand Gottes. Wenn ich an die Hand Jesu denke, da sind ja die Wundmale. Sie zeigen, wie lieb Gott uns hat. Und wenn er uns hält, werden wir nicht untergehen. Ein Satz muss ich noch nachtragen. Wenn mich Junge fragen, wie sieht das aus, sollten wir jetzt, wo Armee vielleicht auch mal besser bezahlt wird und so weiter, sollten wir hingehen. Ich würde jedem sagen, verweigert den Wehrdienst, solange wie es möglich ist. Nicht aus Angst, sondern was von einem Soldaten erwartet wird im Krieg. Das ist unerträglich. Wir hatten eine Bibelstunde und da waren einige ältere Brüder, die im Zweiten Weltkrieg noch waren. Und dann sagte ich auch, das ist schrecklich, wenn Menschen andere Menschen töten müssen. Und dann sagte eine Schwester, die natürlich nie im Krieg war, und man kann ja aber die Köpfe schießen. Und da war ein älterer Bruder und sagte, nein, wir waren immer Einheiten zu 5, 6 Leuten und einer hat das Maschinengewehr. Und wenn jetzt die anderen angriffen und derjenige hätte über die Köpfe geschossen, dann wären seine eigenen abgemetzelt worden. Er musste sich entscheiden, töte ich Gegner oder schicke ich meine eigenen, die mir anvertraut sind, in den Tod. Das ist eine furchtbare Gewissensfrage. Solchen Gewissensfragen kann man eigentlich nur aus dem Wege gehen, wenn man nicht in dieser Armee dient. Egal, ob das eine heutige Deutsche ist oder eine internationale oder sonst was. Und wie damals die aus der Gegend von Ulm sagten, wir möchten nicht, dass unsere Kinder in der Armee des Antichristen umkommen, sollte sich das jeder sagen, eigentlich ist es nicht mein Platz. Da Jesus hatte gesagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus, der Herr der Welt, steht uns zur Seite. Auch wenn wir noch manches an schweren Wegen haben und dort durchkommen müssen. Wir brauchen nicht zu zittern. Auch wenn es in Deutschland mal schwierig würde. Und ich glaube ja nicht, dass die Russen irgendwann mal Deutschland übernehmen. Begeistert würde ich sie auch nicht begrüßen. Ich habe es auch als Kind nie zu begeistert in unserer Heimatstadt gesehen, wo sie drei Kasernen hatten. Aber man hat trotzdem leben können. Und der Herr ist mit uns und er bringt uns durch. In aller Ewigkeit wird uns nichts vom Herrn trennen. Paulus sagt das einmal, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist so sicher auf seiner Seite. Es gibt ein Lied, sicher in Jesu Armen. Wir sind sicher bei ihm, auch wenn es um uns brennt und schlimm sein sollte. In das Schlimmste lässt er uns nicht reingehen. Er verkürzt die letzten Tage und er ist bei uns. Und wenn es am dunkelsten ist, dann wird er seine Gemeinde von der Welt wegnehmen. Wer Jesus liebt, freut sich auf sein Kommen. Ich habe manches gesagt über Endzeit. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Entwicklungen. Ich habe das gesagt, das mit Gog, das sehen auch manche anders. Aber wer Jesus liebt, spekuliert nicht auf Einzelheiten und vergleicht dann immer jedes Mal gleich die Nachrichten, tut sich das oder tut sich das. Wer Jesus liebt, freut sich auf sein Kommen. Als ich zum Glauben kam, da ging ich davon aus, ich werde sein Kommen noch erleben. Und ich hatte bei einem Bruder Bibelunterricht eine Zeit lang und er sagte immer, der Herr kommt bald. Und dann fragte ich, wann? Er kommt bald. Und immer wieder habe ich gebohrt. Und er sagte immer, nein, die Schrift steht, weiß keiner, aber er kommt bald. Und ich habe es dann so gebogen und sagte, werden wir das Jahr 1986 noch erleben? Und dann sagte er, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt haben wir 2024. Der Herr hat sich diesen Tag vorenthalten. Wir warten auf das Kommen des Herrn. Und der Geist und die Braut sprechen, das ist ihr Bedürfnis, die Braut, die Gemeinde, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme Wasser des Lebens umsonst. Das haben wir heute schon aus seinem Wort. Und er wird kommen. Und es kommt eine Herrlichkeit. Es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht einer Leuchte, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir gehen auf Jesu Kommen zu und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Einzelheiten wissen wir nicht bis dahin, aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Amen. So, ich habe den Plan wieder übererfüllt. Das war in der DDR Voraussetzung, auch wenn wir nichts geschafft haben. Übererfüllt. Wir werden den Westen einholen, ohne ihn zu überholen. War auch so eine Parole gewesen. Und ich habe den Plan wieder übererfüllt. Aber jetzt, ach ja, ich bete jetzt noch und dann geht es weiter. Herr Jesus, hab Dank, dass wir bei dir sind und dass du der Sieger bist. Wir warten nicht mehr nur auf deinen Sieg. Wir wissen, du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Dem Teufel ist letztlich schon der Kopf zertreten. Und das, was wir heute erleben an Schrecklichkeiten, ja, was ist es denn? Es sind nur letzte Zuckungen des tödlich verletzten Teufels. Du sprichst das letzte Wort. Und du hast uns zu dir gezogen. Wir sind auf deiner Seite. Herr, und du siehst, wenn sich der eine oder andere vielleicht von uns auch mal Sorgen macht, auch wenn wir von schlimmen Dingen hören. Gib doch, dass wir uns immer wieder fest an dich binden und von daher stärken und trösten lassen durch dein Wort. Du hast zugesagt, dass uns nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes von der Liebe Gottes scheiden können. Und das gibt uns Zuversicht. Amen.